Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Seit gestern trifft sich die Partei Die Linke zu ihrem Bundesparteitag in Potsdam. Es stehen inhaltliche Fragen auf der Agenda. Es geht aber auch um Personalien in Form der Wahl des Parteivorsitzes. Den Parteitag begleitet für uns Felicitas Böselager. Mit ihr habe ich vor gut einer Stunde gesprochen und sie als erstes gefragt, welche Themen gestern beim Auftakt im Vordergrund standen.
Ich denke, es sind vier Themen, die gestern wichtig waren. Das eine war, wie die Linke es nennt, der Kampf gegen den Faschismus. Damit ist in erster Linie die AfD gemeint gewesen. Da geht es dann vor allem um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September. Ein zweites wichtiges Thema ist der Sozialstaatsprotest, zu dem die Linke aufruft. Da richtet sich die Kritik vor allem an die Regierungskoalition und die geplanten Sozialstaatsreformen. Hier wirft die Linke den Bundeskanzler vor, mit der Kettensäge den Sozialstaat zu zerstören. Und verbunden mit dieser Kritik ist dann häufig das dritte Thema, nämlich eine Kritik am Sondervermögen für die Verteidigung. Hier argumentiert die Linke, dass dieses Geld besser für den Sozialstaat eingesetzt werden sollte als für Rüstung. Und ohnehin könne Diplomatie die Kriege auf der Welt besser beenden als Aufrüstung. Und ein weiteres dominantes Thema gestern war die Debatte um den Umgang mit dem Nahostkonflikt. Und da hat sich die Partei schließlich mit einer großen Mehrheit hinter einem Antrag des Vorstands versammelt, der im Wesentlichen drei Punkte umfasst. Die Partei spricht sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Sie spricht sich für das Existenzrecht Israels und das Existenzrecht Palästinas aus. Und außerdem haben die Delegierten beschlossen, das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza einen Genozid zu nennen.
Heute steht dann unter anderem die Wahl des Parteivorstandes an. Was ist hier zu erwarten?
Ja, die aktuelle Vorsitzende Ines Schwertner stellt sich wieder zur Wahl. Aber ihr Co-Chef Jan van Aken, der tritt heute nicht mehr an. Dafür steht Luigi Pantisano zur Wahl. Pantisano ist Bundestagsabgeordneter aus Stuttgart. Vorab hat er gesagt, dass er will, dass die Linke die Arbeiter und Arbeiterinnen wieder erreicht. Die Partei müsse wieder in die Betriebe und vor die Werkstore. Und da gibt es auch bislang keine Gegenkandidatur. Das muss nicht so bleiben. Die Kandidaten können sich heute noch bis kurz vor der Wahl melden. Häufig ist es bei der Linkspartei so, dass es dann sogenannte Spaßkandidaten gibt, die einfach sozusagen ein bisschen Redezeit abgreifen wollen. Aber es wird jetzt keine ernsthafte, überraschende Gegenkandidatur heute erwartet.
Felicitas Böselager zum Bundesparteitag der Linken in Potsdam. Und an dieser Stelle kommen wir noch zum Wichtigsten heute Morgen in Kürze. Die USA und der Iran wollen ihre Gespräche über ein mögliches Atomabkommen nun doch aufnehmen. Patricia Wern.
Der Sondergesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, reist nach Angaben mehrerer US-Medien für erste Gespräche mit dem Iran in die Schweiz. Trumps Schwiegersohn und politischer Berater Jared Kushner soll bereits in der Schweiz angekommen sein. Auch Irans Außenminister Araghchi plane heute in die Schweiz zu reisen. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Die Iraner wollen zunächst abwarten, ob die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon halte, heißt es.
Der SPD-Verteidigungspolitiker Christoph Schmidt bezeichnete die geplanten Gespräche im Deutschlandfunk als gute Nachricht.
Letztlich war ja angekündigt, dass nun in den nächsten Tagen verhandelt werden soll. Insofern müssen die beiden Kontrahenten zusammenfinden. Auch das erscheint jetzt logisch, dass die nächsten Schritte erfolgen. Umso schneller, umso besser, umso eher auch konkrete Tatsachen vereinbart werden. Es wird sich zeigen, wie auch die Erwartungshaltung der beiden Partner oder der beiden Kontrahenten ist, was man in diesen 60 Tagen lösen kann. Es wird in diesen 60 Tagen eher ein Ende der Verhandlungen sein als die Lösung der Probleme. Das heißt, es wird auch im Nachgang eine Überwachung eines Abkommens, weitere Unterzeichnende brauchen. Und letztlich ist das ein ambitioniertes Ziel, das man sich da gesetzt hat. Aber das Erwartungsmanagement liegt dann nicht in unserer Hand.
Beim EU-Gipfel sind bezüglich des künftigen EU-Haushalts deutliche Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten zutage getreten. Der EVP-Politiker Markus Ferber sagte vor wenigen Minuten in dieser Sendung, es müsse ein Umdenken stattfinden.
Also zunächst mal hat man ja die Frage zu beantworten, wofür will man in der Zukunft Geld ausgeben? Und diese Maßgabe, die auch die Kommission in ihrem Vorschlag hat, wir lassen alles, wie es ist und geben on top noch neue Ausgaben für Verteidigung, für Aufbau einer Luftverteidigung, für den Binnenmarkt, für mehr Forschung dazu, die wird nicht funktionieren. Und wir müssen ja auch sehen, es hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges getan in Europa. Wenn Sie mal die Region Prag nehmen, die ist wirtschaftlich stärker als viele Teile Deutschlands. Da kann man nicht mehr sagen, die sind unbedingt noch auf die Strukturfonds der Europäischen Union angewiesen. Wenn Sie sehen, wie Warschau brummt, dann kann man nicht sagen, die müssen weiterhin höchstes Fördergebiet sein. Und diese Bewegung erwarte ich jetzt halt bei den Mittelosteuropäern auch. Ich habe mal nur zwei Beispiele genannt. Ich kann das beliebig fortsetzen.
Bestehende Umweltgesetze werden laut eines Gutachtens des Umweltrats oft unzureichend umgesetzt. Die Politikwissenschaftlerin Annette Elisabeth Töller sagte im Deutschlandfunk, insbesondere beim Thema Luftverschmutzung sehe man drastische Fälle.
Die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte für das doch ziemlich gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid hat in Deutschland erst 14 Jahre nach Inkrafttreten in allen deutschen Städten funktioniert. Sie erinnern sich vielleicht an diese Diskussion über die Fahrverbote für Kraftfahrzeuge. Also ab 2010 galt der Grenzwert von 40 Mikrogramm, also ein Konzentrationsgrenzwert, und der wurde in vielen deutschen Städten sehr lange nicht eingehalten. Und das ist eben dann auch wirklich ein Gesundheitsproblem. Leute, die an vielbefahrenen Straßen wohnen, die haben eine ganze Reihe von Gesundheitsrisiken.
Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat entschieden, dem ukrainischen Staatschef Selenskyj die höchste Auszeichnung seines Landes zu entziehen. Paulina Milling.
Das Zerwürfnis zwischen den beiden Ländern wurde durch die Benennung einer Armeeeinheit in der Ukraine ausgelöst. Wolodymyr Selenskyj verlieh ihr den Namen der Helden der UPA, der ukrainischen aufständischen Armee. Diese kämpfte während des Zweiten Weltkrieges gegen die Sowjets. Die UPA war aber auch für Massaker an Polen verantwortlich. Selenskyjs Entscheidung hatte für große Empörung in Polen gesorgt. Der Orden des Weißen Adlers wurde dem ukrainischen Präsidenten vor 3 Jahren verliehen, für seinen Einsatz für Menschenrechte und für seine Verdienste um die polnisch-ukrainischen Beziehungen.